Ja, meine Lieben, wir sind also mittendrinnen, die Schöpfungsgeschichte im Grunde von vorne wieder aufzurollen, wieder aus einem anderen Blickwinkel sie zu betrachten. Einmal auch aus dem Blickwinkel zu betrachten, was sich äußerlich abspielt dabei und welche Konsequenzen das für das Innere hat. Wir haben ja schon öfter davon gesprochen, das, was wir gerade gelesen haben, das Sechstagewerk, ist alles nicht äußerlich. Das spielt sich alles im Seelischen ab. Es ist ein Blick in die Seele der Elohim, wenn man will, während des Schöpfungsprozesses. Und was nicht heißt, dass nicht gleichzeitig auch schon äußerlich etwas sich zeigt, und eben genau da, darauf werfen wir jetzt den Blick. Wir haben die letzten Male schon besprochen, wo dieses ganze Schöpfungswerk der Elohim beginnt. Das ist ja nicht der Anfang der Schöpfung schlechthin, sondern die Weltentwicklung hat schon einige Vorstufen gehabt, bevor dieses Schöpfungswerk, das die Bibel schildert, beginnt. Also das heißt, die Elohim fangen in Wahrheit nicht bei Null an, sondern sie haben schon den Rückblick und den Rückgriff auf eine reiche Vergangenheit. Also so wie das eben Rudolf Steiner schildert, dass im Grunde unserer kosmischen Entwicklung noch drei andere vorangegangen sind. Die nennt er aus bestimmten Gründen den alten Saturn, die alte Sonne und den alten Mond. Hat mit unseren heutigen Gestirnen nicht unmittelbar etwas zu tun. Der alte Saturn war eine reine Wärmewelt. Und in dieser Wärmewelt wurden aber schon bis in die physischen Gesetzmäßigkeiten Dinge veranlagt. Also es wurde geradezu die Anlage des physischen Leibes des Menschen schon auf diesem alten Saturn gegeben. Aber als reine Wärmegestalt. Das heißt im dichtesten Zustand als wirklich äußerlich fühlbare Wärme, wenn es damals schon jemand gegeben hätte, der sie äußerlich fühlen hätte können, was nicht der Fall war. Aber es ist etwas, was vergleichbar ist irgendwie unserer physischen Wärme heute. Unserer Wärmestrahlung, wenn man will, eher. Also nicht der Wärme, die bereits ans Stoffliche gebunden ist. Dann kommt die alte Sonnenwelt. Man muss dazu sagen, diese alte Saturnwelt, es gab noch kein Licht. Es war eine finstere Welt, also eine warme Welt, zwar aber eine finstere Welt. Also noch kein Licht. Da spielen eine große Rolle jene Wesenheiten, die später Asuras auch werden. Oder Geister der Persönlichkeit auch genannt, wobei es eben zwei Gruppen gibt. Es gibt welche, die dann schon so die Tendenz Richtung Licht haben, und es gibt welche, die eben ganz in dem Dunkelelement drinnen leben. Das sind die eigentlichen auf der Saturnstufe, weil es eben eine dunkle Welt ist. Und wenn heute diese Wesenheiten nachwirken, in einer ganz wichtigen Weise nachwirken, dann bringen sie auch aber Impulse eben aus dieser Saturnwelt in gewisser Weise mit. Und im Übrigen ist das auch der Grund, warum man überhaupt auf diese alten Entwicklungen zurückschauen kann, weil wir die Wirkungen überall noch in uns haben und in der ganzen Natur drinnen haben. Also die Wirkungen sind in einer gewissen Weise gegenwärtig auch noch, aber halt in einer tieferen Schicht drinnen. Also man kann nicht so einfach bei diesen Stufen sagen, naja, Saturn, das ist einfach Vergangenheit nur, sondern es wirkt im Untergrund eigentlich, wirkt immer noch Saturnmäßiges und muss wirken im Kern irgendwo. Und die Problematik entsteht nur dann, wenn es entfesselt wird, wenn es die Oberhand gewinnt, und dann droht das Heutige, das im Vordergrund stehen sollte, wegzufegen beginnt, dann wird es sehr problematisch. Erst ganz spät in dieser Phase des alten Saturn beginnt auch ein bisschen das Licht bereits eine Rolle zu spielen, einfach deswegen, weil so eine kosmische Entwicklungsstufe immer bedeutet, es wird einerseits Vergangenes wiederholt, sofern es schon eine Vergangenheit gab, auf die man zurückschauen kann, was beim alten Saturn nicht der Fall ist, sondern da beginnt eigentlich eine völlig neue Zeitrechnung, wenn man will. Also der alte Saturn fängt wirklich im Grunde bei Null an. Also er hat keine karmische Last, könnte man auch sagen, keine schicksalsmäßige Last aus der Vergangenheit. und trägt ihn nicht mit sich. Aber was auch passiert, es ist nicht nur der Rückblick auf die Vergangenheit, es ist nicht nur das Ausarbeiten des Gegenwärtigen, sondern es ist auch bereits eine gewisse Vorschau auf das, was kommen wird, im Sinne einer Vorbereitung. Das heißt, im alten Saturn wird sehr viel eigentlich schon so ganz zart vorweggenommen von dem, was später kommen wird, weil insgesamt gibt es 7 Stufen, durch die das Ganze durchgeht. 7 Kosmen eigentlich, durch die das Ganze durchgeht. Und durch die 7 Stufen gehen auch wir Menschen in einer gewissen Weise durch, wobei aber eben auf dem alten Saturn von uns erst das veranlagt ist, was später physischer Leib werden wird. Und auf dem alten Saturn ist es eben noch reiner Wärmeleib. Also man muss sich einfach ein differenziertes Wärmegebilde vorstellen. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn wir uns den heutigen Menschen hernehmen, alles wegnehmen, was Luftelement ist, also das, was wir durch Atemluft einsaugen, das tun wir mal weg. Dann nehmen wir alles weg, was Flüssigkeit ist. Also Blut, alles weg. Und dann nehmen wir erst recht alles weg, was festes Element ist, Knochen und so weiter. Dann bleibt nur die Wärme über. Kann man ja heute sogar äußerlich zumindest mit Wärmebildkamera sichtbar machen. Also da sieht man, dass der menschliche Organismus ein differenzierter Wärmeorganismus ist. Also vor allem in der Kernzone immer gleich warm mit den 37 Grad, außer wir haben gerade Fieber, dann wird es bedenklich. Aber selbst da versucht immer die Kernzone ihre 37 Grad möglichst zu halten. Und in den Gliedmaßen im Winter überhaupt kann das ziemlich stark runtergehen. Also die Temperatur in den Händen oder so kann auf, weiß ich nicht, 17, 18 Grad ohne weiteres runtersinken, ohne dass man Schädigung deswegen hat. Da zieht sich einfach das Blut viel mehr zurück ins Innere, um innen die Wärme zu halten. Also wir sind ein differenzierter Wärmeorganismus auch. Und wenn wir uns jetzt das in gewisser Weise vorstellen, alles andere weg und nur diese differenzierte Wärme, die aber lebendig beweglich ist, das Ganze ist ja nicht ein starres Ding, sondern in Bewegung, dann hat man so mal eine Grundvorstellung von dem, was auf dem alten Saturn veranlagt wurde, vom physischen Leib des Menschen. Und erst später lagert sich dann Luft, Wasser und so weiter, also Flüssigkeit und schließlich auch das Kristalline, Feste im Knochensystem ein. Erst auf unserer Erdentwicklung, also 4 Stufen braucht es bis dahin, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jetzt auf der Erde haben wir auch das feste Erdelement in uns drinnen. Das ist dann der physische Leib, den wir jetzt haben. Und alte Sonne heißt dann eben, es kommt zur Wärme dazu, das Luftelement einerseits, als ein Verdichtungszustand könnte man sagen, also Luft ist verdichtete Wärme. No, man würde physikalisch heute sagen, wenn man es hochtrabend ausdrücken will, Materie entsteht aus Energie. Wobei dann Wärme für Energie stehen würde, nur Energie ist halt so ein Wischiwaschi-Ausdruck, weil man muss eigentlich genau sagen, welche Art von Energie, in dem Fall Wärmeenergie. Die steht also tatsächlich dahinter und aus dieser Wärmeenergie, wenn nur genug da ist und sie sich konzentriert, entsteht also einmal das Luftelement. Also das heißt etwas Materielles in gewisser Weise, das einen gasförmigen Charakter hat oder mit dem vergleichbar ist, wobei man immer sagen muss, auf den alten Stufen schaut es trotzdem immer noch anders aus als heute. Also die Luft, die auf der alten Sonne entsteht, ist nicht unsere Luft heute. Aber es ist vergleichbar irgendwo. Und auf der anderen Seite aber eine Verfeinerung zum Lichtelement. Jetzt als etwas, was wesentlich hervortritt. Beim alten Saturn war es nur ein Vorgriff eigentlich auf dieses Sonnendasein. Allerdings bei dieser alten Sonne ist es so, dass das ein Gebilde ist, das abwechselnd leuchtet, abwechselnd sich wieder verdunkelt. Also das ist noch nicht, auch nicht eine Sonne, wie wir sie kennen heute, sondern, also wie unsere Sonne, sondern die hat einen gewissen Rhythmus im Leuchten drinnen. Also das heißt, in gewisser Weise zieht sie sich immer wieder zurück, noch auf den alten Saturnzustand, und dann geht sie wieder in den eigentlichen Sonnenzustand, zieht sich wieder zurück, und so geht es hin und her. Auf dem alten Mond, nächste Stufe, verdichtet sich jetzt die Luft weiter zum Wasserelement, also zum Wässrigen im weitesten Sinn, und nach oben hin entsteht eine Verfeinerung des Lichtelementes, könnte man sagen. Und das, was da entsteht, ist der Klangäther. Der mathematische Äther, der chemische Äther, kann man auch sagen. Die Sphärenharmonie hängt damit zusammen. Damit hängt überhaupt zusammen, dass jetzt erst wirkliche Ordnung in dem ganzen Gebilde entsteht. Vorher, auch noch während der alten Sonnenstufe, sind es relativ chaotische Bedingungen. Es gibt noch keine weisheitsvolle Gesamtordnung des Gebildes. Die tritt jetzt erst heraus, indem der Klangäther alles durchdringt und ordnet. Und dafür sorgt, dass eben alles in einer gewissen Harmonie zusammenklingt. Vorher ist es also noch eine sehr undifferenzierte Masse, die ganze Geschichte. Also jetzt erst beginnt auch die Grundlage zu entstehen für das, was wir heute als Naturgesetze kennen. Also auch auf dem alten Mond, als er entstanden ist, war ja am Anfang dieser Klangäther noch nicht da, sondern es hat eine Zeit gedauert, bis er sich entwickelt, und eigentlich ist er erst ausgereift am Ende der alten Mondenentwicklung. Das heißt, auch der alte Mond hätte noch nicht diese Naturgesetze gehabt, die wir heute haben. Mit der Erdentwicklung kommen die einfach schon fix heraus. Die sind einfach eine Gabe dessen, was auf dem alten Mond entwickelt wurde. Das heißt, Naturgesetze sind auch etwas, was entstanden ist und was etwas Gewordenes ist. Und die grundlegenden Naturgesetze aber eben so, dass sie wirklich von Anfang der Erdentwicklung an da sind, weil sie eben schon auf dem alten Mond entstanden sind. Und jetzt erst aber mit der Erdentwicklung kommen wir zu dem, was wirklich die Bibel schildert, also was das Sechstagewerk schildert. Das Sechstagewerk schildert also wirklich rein die Erdentwicklung. Und dazu muss man noch sagen, für die, die es noch nicht gehört haben, zwischen diesen kosmischen Entwicklungsstufen, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond und jetzt die Erdentwicklung, dazwischen findet immer eine vollständige Vergeistigung statt. Das heißt, alles, was vorher da war, hört auf, sinnliche Erscheinung zu sein, hört auf, ätherische Erscheinung zu sein, hört auf, seelische Erscheinung zu sein, zieht sich ganz ins Geistige zurück. Also das heißt, für den äußeren Blick ist es völlig verschwunden, ja sogar für ein durchschnittlich ausgebildetes Hellsehen. Also das heißt, für eine geistige Wahrnehmungsfähigkeit verschwindet es, weil es eigentlich in einen Zustand geht, der noch höher ist als das, was wir die himmlische Welt nennen. Also wenn wir sagen physische Welt, Seelenwelt, himmlische Welt, dann gibt es aber noch was darüber. Und dorthin zieht sich das zurück in einen Zustand, wo es sich jeder Beschreibbarkeit entzieht, letztlich in den Zustand, den die Inder das Nirvana nennen. Bis dorthin geht es, also zwischen den einzelnen Stufen.
Darf ich eine Frage einbringen?
Ja.
Wenn die Elohim, wenn das wirklich die Elohim-Seele ist,
ja.
Und sie erschaffen unsere Welt,
ja.
Ja, wer hat dann den alten Saturn, alte Sonne und Mond erschaffen?
Ja, es sind ja den Elohim. Es gibt unter den geistigen Hierarchien eben Wesenheiten, die ihnen übergeordnet sind, also Zum Beispiel die Geister der Bewegung. Die Geister der Bewegung sind eine Stufe höher als die Elohim. Sonst müssen wir die ganzen Hierarchien aufschreiben. Macht nichts. Wir haben ja Platz. Die passen sogar sehr gut dazu, weil da gibt es wieder neun. Und das hat mit den neuen Schichten des Erdinneren sehr viel zu tun bekommen. Das hat sehr gelegen. Also wenn wir von oben anfangen, sind es die Seraphim. Das sind eigentlich die höchsten. Darüber wäre die Trinität. Die eigentliche. Also da geht es dann in das, was man im Grunde nicht mehr beschreiben kann. Dann kommen die Cherubim. Dann kommen die Throne. Die Geister des Willens, wie sie auch heißen. Die Geister des Willens, die bauen den Thron Gottes zum Beispiel, die sind ganz wesentlich beteiligt an der Entwicklung des alten Saturn. Aus ihrer Willenskraft heraus entsteht die Wärme, aus der sich der Saturn aufbaut, der alte. Die Außenseite der Willenskraft ist eigentlich Wärme, die in Erscheinung tritt. Und die sind so weit, dass sie das also von sich loslösen können, diese Willenskraft. Und dadurch entsteht eine eigene Welt dann. Dann gibt es die Geister der Weisheit oder Kyriotetes. Sollen wir es Deutsch oder? Ich schreibe es Deutsch, ist besser. Geister der Weisheit. Dann gibt es die Geister der Bewegung. Dynamis genannt oder Dynamis, die sind also sehr dynamisch. Die Geister der Weisheit hängen so wie die Throne mit dem alten Saturn zusammen, hängen die mit der alten Sonne zusammen.
Wie heißen die nochmal auf anders?
Kyriotetes, Herrschaften. Kyrios ist der Herr. Ist aus dem Griechischen. Muss man sich nicht merken, Kyriotetes. Und die Geister der Bewegung sind die Dynamis oder Dynameis. Und dann gibt es eben die Elohim oder Geister der Form. Also ich schreibe Geister der Form. Und zu denen gehören die Elohim. Das sind die Elohim. Die Hebräer nennen sie halt die Elohim. Als eine El ist der hebräische Gottesname oder überhaupt der nahöstliche, Nahen Osten der verbreitetste Gottesname El, findet man immer wieder. Und Him ist die Mehrzahl. Also Elohim deutet auf eine Mehrheit von Wesenheit von Him. Es ist ja nicht nur einer, sondern es sind, wie Steiner ja dann sagt, sieben Elohim, die gemeinsam das Werk vollbringen. Ja, dann kommen die Urengel oder Archai. Ich weiß nicht, was mit dem Anfang zu tun hat. Archai oder die Arche ist immer der Uranfang irgendwo. Die, ja, werden wir gleich schauen, das steht nämlich anders auch schon da. Dann kommen die Erzengel und dann die Engel. Und darunter irgendwo, ich mache jetzt einen Strich, steht der Mensch. Als werdende 10. Hierarchie. Was haben die für eine Rolle gespielt? Die waren auch nicht von Anfang an so mächtige Wesenheiten, wie sie heute sind, sondern sie haben auf dem alten Saturn ihre Ich-Entwicklung durchgemacht. Das heißt, sie wurden damals zu geistigen Wesenheiten. Also das heißt, sie haben damals das durchgemacht, was wir jetzt durchmachen. Bei der Erdentwicklung sind sie allerdings schon um einige Stufen weitergerückt als der Mensch, weil sie mit der nächsten planetaren
von der kosmischen Entwicklungsstufe sind sie schon eine Stufe höher gestiegen, vergleichbar unseren Engeln. Also das heißt, auf der alten Sonne waren sie vergleichbar Engelwesenheiten und auf dem alten Mond vergleichbar Erzengelwesenheiten. Und jetzt sind sie noch eine Stufe höher. Und im Hebräischen werden sie entweder Yom oder Laila genannt.
Die Urengel.
Die Urengel. Das sind die, die auf dem alten Saturn ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben. Das sind dieselben Wesenheiten. Je nachdem, welche Kultur es ist, gibt es halt andere Namen.
Und die ersten von denen, welche zurückgeblieben sind?
Die ersten, welche, genau, davon haben nicht alle ihr Entwicklungsziel erreicht, was so viel heißt wie, sie schleppen noch etwas von dem alten Saturn-Charakter mit und sind schon dann auf der alten Sonne nicht ganz auf der Höhe der Entwicklung gewesen, dadurch werden sie langsam zu Widersacherkräften, was aber auf der alten Sonne noch kein Problem ist, weil sie dann einen separaten Himmelskörper bekommen, wo sie ihre Bedingungen finden, die dem alten Saturn gleichen, und sie können das bis zu einem gewissen Grad manche nachholen, die Entwicklung, manche besser, manche schlechter, aber sie stören nicht die eigentliche Hauptentwicklung, sondern sie sind separiert. Das Problem tritt erst auf dem alten Mond auf, wo jetzt plötzlich die zurückgebliebenen Wesenheiten genau an demselben Ort sind, wo die fortschreitende Entwicklung stattfindet. Das heißt, da fängt es an, sich zu spießen, und ab dem Moment greifen sie wirklich als Widersacher in die fortschreitende Entwicklung ein. Denn vorher sind sie einfach außerhalb irgendwo. Das Problem tritt also dann auf am Übergang zum alten Mond. Und hat dann beginnt ab da die fatale Wirkung zu haben, dass jede Wesenheit, die unten, wir haben das letzte Mal besprochen, die unten sich nicht genügend entwickelt, sofort die darüberstehende auch zurückhält, weil die Aufgaben übernehmen muss, die eigentlich das Wesen unten schon übernehmen sollte. Und das setzt sich aber fort, das setzt sich bis da hinauf fort. Und damit entstehen plötzlich Widersacher-Mächte durch die ganzen Hierarchien hinauf. Und dann entstehen so mächtige Wesen wie Ahriman, der sozusagen die Gesamthierarchien umfasst. Oder Luzifer als Gesamtbegriff. Aber eigentlich lebt Luzifer in vielen, vielen Wesenheiten. Und ist, wenn man so will, das Gesamtbewusstsein aller dieser Wesenheiten auf den verschiedensten Stufen. Und von jedem gibt es, weiß Gott, wie viele. Also im Geistigen oder schon im Seelischen ist es eben so, dass das nicht so getrennt ist. Ich meine, im Grunde ist es immer so, dass höhere Wesenheiten, so wie wir halt einen physischen Körper haben, einen Ätherleib haben, einen Astralleib haben, so bestehen die aus anderen Wesenheiten, in die sie sich hüllen, wenn man so will, und die zu ihnen gehören, die ihre Hüllen sind. Also das heißt, Seraphim hüllen sich in das, was darunter ist und so weiter. Und wenn wir jetzt zu der Frage zurückkommen, also welche Wesenheiten waren es auf dem alten Mond, da waren es eben die Geister der Bewegung, die Schöpfergötter waren, wenn man so will, und auf der alten Sonne waren es die Geister der Weisheit und auf dem alten Saturn die Throne. Die sind noch darüber hinaus.
Ja gut, wie weit hinauf liegt jetzt diese Widersacher, da können wir bis ganz hinauf, oder?
Im Prinzip bis da hinauf, ja. Im Prinzip bis hinauf. Im Prinzip bis hinauf.
Aber die Cherubim und die Seraphim, die beteiligen sich schon bei der Entstehung der alten Saturnwelt.
Ja. Also die Cherubim sind die aus dem Umkreis, aus dem kosmischen Umkreis herumwirken. Also sie sind zum Beispiel auch heute, sind das die Tierkreiswesenheiten, die dahinter stecken. Und die Seraphim gehen sogar noch darüber hinaus. Also die haben wirklich den gesamten Kosmos ist ihr Feld im Grunde. Und sie schaffen auch die Verbindung. Also das heißt, das sind alles Wesenheiten, die über unser Sonnensystem weit hinausreichen. Die haben hauptsächlich zu tun mit unserem Sonnensystem, mit unserem Planetensystem. Die haben eine viel weitergehende Wirkung noch. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Geister der Form, die Elohim, also Geister der Form heißen sie, weil bei der Erdentwicklung letztlich alles bis wirklich ins feste Erdelement hineingestaltet wird. Also am deutlichsten im System des Kristalls dann zu sehen. So etwas gab es auf den vorhergehenden kosmischen Entwicklungsstufen, gab es das noch nicht. Da war alles fließend noch auf dem alten Mond, auf der alten Sonne verfliegend, könnte man sagen, sich ausdehnend, ausweitend. Und auf dem alten Saturn hat es die Wärme eine unheimliche Dynamik in sich. Also da gibt es keine festen Formen oder irgend so etwas. Und wie ist es jetzt zu dieser Erdentwicklung gekommen? Es war also der alte Mondenzustand fertig, hat sich vergeistigt, hat sich bis ins Geistige zurückgezogen. Das heißt, bis in einen Bereich, der auf jeden Fall über der himmlischen Welt liegt. Also wenn man sagt, physische Welt, ätherische Welt, von mir aus Seelenwelt, geistige Welt, also himmlische Welt, das ist das Gleiche. Aber noch darüber hinaus zieht sich's zurück. Also darüber gibt's noch die sogenannte Welt der Vorsehung, könnte man sie nennen. Und darüber ist erst der Nirvana-Plan. Zwischen diesen einzelnen kosmischen Entwicklungsstufen zieht sich's also zumindest bis an die Grenze des Nirvana-Planes zurück. Also es geht so oberer Bereich des der Welt der Vorsehung, könnte man sagen. Welt der Vorsehung heißt nämlich nichts anderes im Grunde, als dass da die Überschau über alle 7 Entwicklungsstufen drinnen ist. Dass die dort schon in gewisser Weise veranlagt ist in den groben Zügen, wenn man so will, der große Schöpfungsplan über alle 7 Stufen ist dort drinnen. Und beim alten Saturn kommt es wirklich ganz aus dem Nirvana-Plan, also aus den höchsten Bereichen heraus, und zwischen den Stufen zieht sich bis an die Grenze des Nirvana-Planes zurück. Und am Ende wird sich auch wieder ganz in den Nirvana-Zustand auflösen. Und was aber bleibt, sind die geistigen Wesenheiten. Die als geistige Wesenheiten, insofern sie ein Ich haben, eigentlich durch das Ich immer mit dem Nirvana-Plan irgendwo in Verbindung stehen. Weil schöpferisch sein heißt, genau aus dem Bereich zu schöpfen. Aus dem, wo man noch nicht vorhersagen kann, was es wird, sondern wo etwas wirklich Kreatives, Schöpferisches ist. Ja, also jetzt beginnt die Erdentwicklung, das heißt, das Ganze muss einmal aus dem geistigen oder sogar übergeistigen Bereich, wenn man will, also aus dem Bereich, was über der himmlischen Welt liegt, einmal heruntersteigen. Das heißt, es bildet sich einmal zunächst Gebilde kann man nicht sagen, aber es bildet sich etwas in der geistigen Welt. Das, man könnte sagen, es formt sich ein Schöpfungsgedanke aus in der himmlischen Welt, nämlich der jetzt der Erdentwicklung zugrunde liegt. Da sieht man natürlich äußerlich noch nichts, das ist klar. Dann steigt es weiter herunter in die Seelenwelt. Da wird schon was Fassbareres daraus. Und genau das schildert jetzt das Sechstagewerk. Es schildert eigentlich, was in der Seelenwelt passiert und wie die Elohim im Zuge des Schöpfungswerkes das erleben. Und aus dem Seelischen erst tritt es dann ins physisch-ätherische hervor. Das schildert dann die zweite Schöpfungsgeschichte. Wir haben ja zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel drinnen, nämlich die Geschichte mit dem Garten Eden. Da verlagert sich das Ganze jetzt auf die physisch-ätherische Ebene. Wobei man auch dazu sagen muss, dass sich das teilweise zeitlich, wenn man es jetzt aus unserer Perspektive betrachtet, überschneidet. Es ist einfach im Sechstagewerk ist das Bewusstsein gerichtet auf, was spielt sich in der Seele der Elohim ab, die eigentlich die Seelenwelt ausmachen zu dem Zeitpunkt. Und teilweise gleichzeitig spielt sich aber dann schon was im ätherisch-physischen ab oder geht schon in das hinein. Also es ist nicht einfach ein Nacheinander, sondern es ist einfach eine Schilderung der verschiedenen Ebenen, die passieren. Und am Ende des Sechstagewerkes, wenn der Mensch geschaffen ist, sind wir so weit, dass tatsächlich, nämlich äußerlich, bereits die physische Wärme in Erscheinung tritt. Wieder. Also da haben wir jetzt bereits etwas, was ins Physische hineingeht. Und das, was vom Menschen alles veranlagt ist, ja, was ist alles vom Menschen veranlagt? Vom Menschen ist veranlagt, wir haben schon ausführlicher gesprochen, am alten Saturn der physische Leib. Als Wärmeleib zunächst, auf der alten Sonne wird daraus ein Wärmeluftleib, auf dem alten Mond wird ein Wärmeluftwasserleib daraus. Das ist alles ausgearbeitet in einer gewissen Weise. Also das kommt heraus, aber bleibt zunächst in einer rein seelischen Form. Das heißt, die Elohim holen das heraus aus der geistigen Welt, finden das eigentlich als fertigen Schöpfungsgedanken schon vor. Das ist gar nicht einmal ihr eigentliches Werk, sondern sie finden es bereits vor. Das heißt, am Anfang der Schöpfungsgeschichte geht es einmal darum, das wieder bis ins physische Dasein hinunterzubringen, was schon aus der Vergangenheit kommt. Und dann es aber weiter zu bilden, weiter zu gestalten. Und ich habe schon bei den letzten Vorträgen aufmerksam gemacht auf einen ganz schwierigen Gedanken. Gut, jetzt ist also vorbereitet der physische Leib in Form von Wärme, Luft und Wasserleib. Das ist vorbereitet. Es ist auf der alten Sonne dazugekommen, sind die Lebenskräfte dazugekommen, in einer gewissen Weise, sagen wir, besser das Ätherische, also der Ätherleib. Das heißt, auf der alten Sonne hat sich bereits ein belebter Luft-Wärmeleib gebildet. Auf dem alten Mond kommt noch was dazu, das Ganze beginnt Triebhaftigkeit und so ein tierisches Bewusstsein zu entwickeln. Also das, was mit dem Astralleib zusammenhängt. Alles das ist vorbereitet, noch nicht das Ich des Menschen, von dem ist noch nicht die Rede. All das, was vorbereitet ist, kommt heraus, aber es kommt zunächst einmal heraus wie? Zuerst einmal als Schöpfungsgedanke, könnte man sagen, aus der Vergangenheit. Den die Elohim einfach aufnehmen aus der Vergangenheit. Das heißt, da ist es einmal auf der Ebene der himmlischen Welt, das wird aber nicht geschildert. Geschildert wird der Moment, wo das Ganze als Seelisches hervorkommt. Also es steigt eine Stufe tiefer und ist jetzt als, wenn man so will, seelisches Gebilde vorhanden. Alles das, was vorher da war, war also rein seelisches Gebilde. Bitte, das ist ein ganz schwieriger Gedanke. Ein physischer Leib, der aber jetzt in seelischer Form nur vorliegt. Das heißt, den kann ich nicht stofflich greifen, nicht einmal was Ätherisches ist da, aber es hat die Gesetzmäßigkeiten und den Bau, das Bauprinzip des physischen Leibes. Also wie wenn ich ein Seelenbild nehme auch des physischen Leibes. Und dasselbe gilt für den Ätherleib, der ist auch als seelisches Gebilde da, nicht als Ätherleib, wie wir ihn kennen, sondern in seelischer Form. Und der Astralleib ist auch in seelischer Form vorhanden, bei dem ist Bastian, aber der ist sowieso diese seelische Form, also der ist auf der Ebene, wo er eigentlich hingehört. Aber die anderen beiden sind also in einem seelenhafteren Zustand, zunächst einmal, als sie dann später sein werden. Und auch früher schon waren. Weil auch früher schon war, schon auf der alten Sonne war der Ätherleib ein wirklicher Ätherleib. Und der physische Leib war ein wirklicher physischer Leib aus physischer Wärme zumindest. Jetzt kommt er aber mal nur seelisch heraus. Und dann haben wir davon gesprochen, im Grund sind das die Menschenleiber, die vorgebildet sind, die sich jetzt herumbewegen um diesen Kern, wo sich bereits physische Wärme zu verdichten beginnt. Also wir sind jetzt in dem Stadium am Ende des Sechstagewerkes, wo aus dem Seelischen heraus sich bereits physische Wärme zu verdichten beginnt, in der Erdenwelt. Also das ist die Erdenwelt.
Weil sie das denken.
Ja, das ist eine Tätigkeit der Elohim eigentlich, die das bewirken. Und das Menschenwesen oder das, was von ihm veranlagt ist aus der Vergangenheit, umschwebt das Ganze in seelische Form. Hat aber eben alles drin, ein physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, aber alles in seelischer Form.
Und dieser physische Leib ist noch nicht mit Materie.
Ist noch nicht mit Materie.
Ist kann noch man nicht sich den durchsichtig vorstellen?
Ja, also er wäre überhaupt für sinnliche Augen nicht sichtbar. Er wäre nicht einmal als Wärmestruktur noch fühlbar. Weil er wäre nur seelisch erlebbar. Wer halt die Empfänglichkeit dafür hätte, wer da durchgehen würde, würde merken, aha, da erlebe ich jetzt seelisch etwas, aha, das ist so ein Menschengebilde, das herübergekommen ist. Aber das ist ein rein seelisches Erlebnis dann. Also weder physisch, sinnlich, noch ätherisch, sondern ein rein seelisches Erlebnis würde man haben. Aber es kommt in der Mitte eben die Wärme heraus und dieses seelische Gebilde taucht sozusagen jetzt langsam ein in diese Wärmeregion. Und dadurch passiert etwas mit diesem rein seelischen Gebilde. Es passiert nämlich das, dass sich einerseits der Ätherleib, das was im Ätherischen also drinnen ist, aber noch immer in Seelenform, jetzt als eigentlich Ätherisches herauskommt. Und zwar in Form des Lebensäthers. Das ist ganz interessant, das ist nämlich die höchste, feinste Ätherstufe überhaupt, der Lebensäther. Der steht noch über dem Klangäther. Und den gab es vorher noch nicht. Den gab es auf dem alten Saturn nicht, den gab es auf der alten Sonne nicht. Weil da gab es erst den Lichtäther. Das heißt, wenn ich mir vorstellen muss, Ätherleib auf der alten Sonne, dann ist das ein Lichtätherleib. Nichts anderes. Ja, und Wärmeäther auch. Wärme und Lichtäther. Noch nicht Klangäther wie auf dem alten Mond. Und auch schon gar nicht Lebensäther, der jetzt erst entsteht. Und zwar indem sich sozusagen der seelische Ätherleib zu verdichten beginnt. Und das Erste, was dabei entsteht, ist der Lebensäther. Also eine feinste ätherische Stufe, die noch feiner ist als alles, was jemals im Ätherischen es vorher gegeben hat. Also es beginnt jetzt von oben herunter zu steigen, sozusagen. Und gleich mit was Neuem. Und zugleich tritt im Seelenleib oder im Astralleib dieses Gebildes eine Verfeinerung statt. Also dass der Lebensäther entsteht, ist eine Verdichtung. Weil sich das Ätherleibgebilde das aber im Seelischen ist, jetzt zum wirklich Ätherischen verdichtet hat, zum Lebensäther. Oben verfeinert sich jetzt das astralische, seelenleibliche zur Empfindungsseele. Das ist also ein feinerer Zustand im Seelischen. Und das ist überhaupt so eine Gesetzmäßigkeit, da kann es umso höher hinaufsteigen, je tiefer da unten etwas hinuntersteigt. Das ist einmal die ganz wichtige Botschaft. Das heißt, wenn wir ganz hoch hinaufsteigen wollen, müssen wir auf der anderen Seite unsere Wurzeln ganz unten finden und ganz tief hinunterragen. Also es ist beides notwendig. Und wir haben, glaube ich, bei der Erdentwicklung wirklich die Chance, auch ganz hinunterzusteigen und dort Fuß zu fassen, dafür aber höher als jemals zuvor hinaufzusteigen auf der anderen Seite. Es ist eines ohne das andere nicht zu haben. Es gehört zusammen. Und da sind wir jetzt eh beim aktuellen Thema. Was kommt denn nämlich jetzt dazu? Na, das ist keine gute Farbe dafür. Nimm mal die blaue. Die ganze Geschichte geht jetzt weiter. Die Wärme, die im Grunde jetzt das Erdgebilde ausmacht, also das ist der Kern dessen, was später unsere Erde wird. Ich meine, jetzt ist das ein Gebilde, das halt im Kern diese Wärme hat und sehr groß diesen noch seelischen Bereich. Der Kern bildet sich immer deutlicher aus, beginnt sich zum Luftelement zu verdichten. Wärme beginnt sich zum Luftelement zu verdichten. Und macht er nicht gehen, das Luftelement, das bildet sich als jetzt das Luftelement. Luft. Hat zur Folge, dass sich jetzt das Ätherische hier auch weiter zu verdichten beginnt, nämlich zum Klangäther.
Das Ätherische.
Das Ätherische. Jetzt wirklich das Ätherische. Also man könnte sagen, der Lebensäther beginnt sich jetzt weiter zu verdichten zum Klangäther. Wobei sicher etwas nachströmt, natürlich aus dem seelischen Gebilde hineinströmt und jetzt wirklich ätherisch wird auch dabei. Und das ist also der Klangäther. Das wird schwierig, weil das hinschreibt, dass das nicht ganz verwirrend wird. Also dieses Blaue da ist der Klang. Und oben müsste auch irgendwas sich tun. Tut sich auch. Eine Verfeinerung nach oben.
Richtig, dann.
Ich zeige das jetzt einmal rot. Und was da oben entsteht, ist die Verstandesseele. Darf ich die da weglöschen? Also da entsteht jetzt der Rot etwas, nämlich die Verstandesseele. Verstandes- oder Gemütsseele. Seele. Ja. Gemütsseele. Schreiben wir beides hin. Weil diese Polarität ist wichtig dabei. Ist insofern wichtig, weil zum Beispiel, wenn ich zu sehr Verstandesseelenprinzip einseitig nur auf dieses Element lege, dann ist dieses Seelenglied nicht gesund, wenn es am Gemüthaften fehlt zum Beispiel. Also das heißt, ein Verstand, der nicht sich bewusst ist, dass er als andere Seite die Gemütsseele dazu braucht, dass das zwei Seiten desselben sind, ist nicht richtig ausgebildet. Oder auch wenn nur die Gemütsseele da ist und zu wenig ins konturiert Verstandesmäßige gehen will. Die braucht beides und das Wechselspiel zwischen beiden. Da bin ich sofort schon in einem viel lebendigeren Denken drinnen, als wenn ich das wegschneide, das Gemütsseelenhafte. Also zum Beispiel in der griechischen Philosophie lebt das noch sehr stark drinnen, insbesondere bis Platon sehr stark. Dann fängt es schon an, so dass das immer mehr Übergewicht bekommt. Und der Aristoteles mit seiner Logik, aber er hat ja anderes auch geschrieben, was dann sehr wohl auch Gemütsseele ist, aber die reine Logik, da komme ich dann schon nur ins einseitig in das Verstandesseelenprinzip sehr leicht hinein. Und das fehlt dann der Ausgleich. Und die griechischen Philosophen haben aber auch noch ganz anders philosophiert als wir, auch rein praktisch. Ich meine, sie sind einfach im philosophischen Gespräch herumgewandelt. Mit dem leichten Schritt mit dem Griechischen und mit einer ordentlichen Sprache, wie die Südländer heute da haben, also klingend, tönend, fast rezitierend, singend, da entwickelt man andere Gedanken, als wenn man hinter dem Schreibtisch sitzt und nachgrübelt. Und daher hat die griechische Philosophie einen ganz anderen Charakter. Darum reden sie ja von Logos, vom Wort, und sie trennen nicht den Gedanken vom Wort in Wahrheit, so wie wir heute. Sondern das gehört zusammen und das Wort ist das Eigentliche, weil sie es in dem erleben. Aber das ist also eine Verfeinerung bereits. Die Verstandesseele heißt im Übrigen im Hebräischen Ruach.
Und die werden uns ja schon vorgebildet durch diesen Prozess des Denkens oder Wirkens der Elohim. Bekommen wir fertige Produkte sozusagen
da? Naja, oder? Naja, also wir, der Punkt ist in dem Moment, wo dieses seelische Gebilde, und das ist jetzt sicher der wichtige Punkt, jetzt mir im Moment das Ich wieder herschreiben, was ich da weggelöscht habe. In dem Moment, wo dieses seelische Gebilde, das also aus der Vergangenheit im Grunde kommt und im physischen Leib, Ätherleib, und Astralleib in seelischer Form enthält, aber noch nicht das Ich. In dem Moment, wo die Berührung hier mit dem Wärmeelement stattfindet, in dem Moment zündet der Funke des Ich.
Ich habe mir zuerst auch schon gedacht, also dieser Körper, diese Hülle wird jetzt vorbereitet, ne? Da wird jetzt alles reingefüllt an Begierden und Trieben, alles reingefüllt.
Genau.
Und dann werde ich da hineingesteckt.
Ja, genau.
Oder
Kraft genommen, ja.
Also alle unter dieselben Bedingungen und dann schaut es mal, wie es weitergeht.
Dann schaut es mal, was damit tut. Ja, genau. Genau. Also das zündet in dem Moment, wo es da wirklich das Feuerelement wird. Das ist also der ganz wichtige Moment. Und
du hast jetzt Feuerelement gesagt und nicht Wärme.
Ja, oder? Ist meint aber jetzt das gleiche im Prinzip. Mhm. Also ja, also Ruach wird vorbereitet. Was haben wir heute gelesen? Das sieht man nämlich, kann man nämlich schon ablesen, was da im Äußeren passiert.
wie heißt der Mann? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Also erstens einmal haben wir da schon das letzte Mal gesagt, dieser Moment, wo es bis zur Wärmeverdichtung kommt und wo dieses ganze Alte herauskommt, das steckt eigentlich nur in den ersten Worten drinnen. Also Bereshit bara Elohim. Eigentlich da drinnen in diesem wenigen Worten ist der Prozess, wo es bis zum Wärmeelement geht, und wenn dann die Trennung von Himmel und Erde kommt, da ist schon das Luftelement vorhanden. Ja, da deutet sich sogar schon das Wasserelement an, weil Hashamayim sind die himmlischen Gewässer. Und später heißt es dann überhaupt Veruach Elohim Merachefet Alpine Hamayim. Veruach Elohim, der Geist der Elohim, genauer die Verstandes- oder Gemütsseele der Elohim, schwebte über den Wassern. Hamayim, Mayim ist Wasser. Und allerdings hier aus der seelischen Perspektive gesehen, aber es ist tatsächlich, geht es dort schon bis hin zu dem Moment, wo auch jetzt noch eine weitere Verdichtung stattfindet, nämlich bis zum Wasserelement.
Wasser, was ich jetzt violett mache, ich lege noch nichts, ich habe immer viel Farben. Also da kommt das Wasser dazu.
Was wird dann da unten passieren im Ätherischen? Es wird eine weitere Verdichtung stattfinden. Nämlich Lebensäther, Klangäther, Lichtäther. Jetzt kommt der Lichtäther. Und oben wird sich auch etwas tun.
Das Bewusstsein.
Genau, Bewusstseinsseele, richtig. Und dazwischen passiert aber noch einiges Dramatisches. Also das eine Dramatische ist eh schon angedeutet in den ersten Zeilen, dass sich die himmlischen Gewässer von der irdischen Welt trennen, was so viel heißt, diese Welt da, die sich zum Luft- und Wasserelement verdichtet, sondert sich ab von der Sonnenwelt, die nur mehr das Luftelement enthält, und die trennt sich los. Und die Erdentwicklung, jetzt erst kommt es also zur Trennung von Erde und Sonne. Vorher ist überhaupt das ganze Planetensystem eingebildet, da ist noch alles drinnen. Und jetzt bei der Verdichtung, wo woanders beginnt eigentlich die Verdichtung zum Wasserelement. Das ist für die Elohim und für die Wesenheiten da drüben, die wollen da nicht mehr drinnen sein in dieser Welt. Die ist ihnen zu träge, die lässt sich einfach geistig nicht mehr so gut umgestalten, sie trennen sich heraus. Und das heißt, es bildet sich jetzt die Erde als ein Gebilde, das sich herauslöst aus dieser Sonnenwelt.
So kann man es auch betrachten. Und das ist auch so, dass dadurch die Sonnenwelt als solche einen Aufstieg macht. Sie wird nämlich dadurch erst wirklich zu dem, was wir heute als Sonne haben. Sie ist zu dem Zeitpunkt zwar schon weiter als auf der alten Sonne, auch weiter als sie auf dem alten Mond war, aber sie steigt jetzt noch eine Stufe höher, indem sie sich von der Erde trennt, indem sie die Erde, wenn man so will, aus sich ausstößt. Und beginnt jetzt auch erst wirklich ganz dieses dauerhafte Leuchten zu entwickeln, was sie jetzt hat, die Sonne. Also wenn man es jetzt ganz physikalisch, astrophysikalisch sehen würde, hieße das, und zu dem Zeitpunkt, wo sich dieses ganze Gebilde bis zum flüssigen Zustand verdichtet, beginnt erst in einem Teil des Gasförmigen das, was man heute den Kernfusionsprozess nennt, der das Ganze zum Leuchten bringt. Da ist aber vorher schon Entwicklung schon stattgefunden. Was noch nicht da ist jetzt und was noch eine Weile dauert, ist das feste Erdelement, ist noch nicht da. Das kommt erst dann, wenn sich der Mond auch noch abtrennen wird. Weil in dem Gebilde, was jetzt überbleibt, ist noch der Mond drinnen. Und mit den Mondkräften verbunden bleibt einer der Elohim, der dann als Jahwe angesprochen wird. Und der geht nicht mit den anderen Elohim mit in die Sonnenwelt. Das heißt, der verbleibt jetzt noch einmal bei dem gemeinsamen Gebilde. Das wird dann deutlich in der zweiten Schöpfungsgeschichte, da ist plötzlich von Jahwe Elohim die Rede. Immer von Jahwe Elohim. Und wir haben ja gesagt, es ist dieser Elohim, Jahwe Elohim in gewisser Weise der fortgeschrittenste der sieben Elohim. Er ist nämlich so etwas wie der Sprecher aller sieben. Er trägt das Gemeinschaftsbewusstsein. Er spricht also aus, was in der Gemeinschaft der Sieben lebt. Also er ist zugleich als ein Vertreter auch, der für die Gesamtheit spricht. Und zugleich ist er eben ein Elohim für sich aber auch. Und dieses Gemeinschaftsbewusstsein entsteht aber erst im Zuge der Schöpfungsgeschichte. Und es entsteht dadurch, dass sie den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bild machen. Also wir sind nach dem Bild von sieben Göttern sozusagen gebaut. Nicht nach einem, sondern sieben. Und in gewisser Weise ist das Grundbild des Menschen daher ein vollkommeneres als das jedes einzelnen Elohim. Schon von Anfang an. Und nur Jahwe Elohim ist der, der so weit reift, dass er dann wirklich zum Schluss dieses Gesamtbewusstsein repräsentiert. Und daher auch die stärkste Beziehung dann zum Menschen hat, weil der Mensch eben auch diese sieben Facetten in sich vereinigt, alle sieben Elohim. Jeder einzelne der Elohim hätte nur einen Teilaspekt verwirklichen können. Also sie vollbringen dieses Werk gemeinsam. Das ist im Geistigen immer, dass eben so ein Aufstieg da ist vom Einzelwesen zu einem Gemeinschaftsbewusstsein. Und dass ich immer in meinem höchsten Sinne ist es bei der Trinität, dass ich dann auch die drei Personen sozusagen unterscheiden muss. Wobei das dann noch ein schwierigeres Problem ist. Aber im Geistigen kann man nicht einfach so sagen, na, ist das jetzt einer oder sind sieben oder wie ist es? Es kommt ganz darauf an. Also sie treten jedenfalls, wenn sie den Menschen schaffen, letztlich als ein gemeinsames Höheres auf. Und daher kann dann auch noch Höheres durch sie wirken. Bei Gemeinschaft heißt dann auch immer, dass Höheres durch sie wirken kann.
Und
Ja.
Das muss man üben. Mit der Kugel sprechen.
Guckt nicht aus.
Wie will nicht.
Die Sprache, die nennt das dann Heid oder Keid.
Ja.
Wie denn Heid? Wie sowas.
Genau.
Gell?
Ja, ja. Richtig. Wesen und Wesenheit.
Zweiheit.
Zweiheit, Dreiheit, Vielheit.
Zweiheit.
Ja. Genau.
Was mich noch interessiert, wenn jetzt das Höchste, was oben entwickelt wurde, die Bewusstseinsseele,
ja,
das ist Ruhe, was ist dann in der nächsten Entwicklungsstufe? Weiß man da? Kann man da Vorgriff machen, begrifflich?
Naja, ja, ab dem Moment fängt dann das Ich an, das Ganze umzuarbeiten auch, ganz bewusst. Jetzt kann, wenn der erste Ansatz der Bewusstseinsseele da ist, das ist natürlich noch ein ganz früher und kleiner Ansatz, aber jetzt fängt die bewusste Arbeit des Ich an dem ganzen Gebilde an. Bis jetzt ist das alles sozusagen durch die Götter gebaut worden, jetzt fängt er an, von innen das umzubauen und macht was Neues daraus.
Ja, aber von welcher Stufe wendet sich das Ich an?
Naja,
was ist das?
Es fängt an schon bei der ersten Stufe, wo die Empfindungsseele sich nach oben hin bildet und nach unten hin es ins Wärmeelement eintaucht.
Ja, wissentlich, von sich.
Naja, eben da weiß es noch nicht wirklich was. Also eben wirklich von sich wissen tut es, wenn der erste Ansatz der Bewusstseinsseele da ist. Vorher ist es zwar schon tätig, es ist sogar in gewisser Weise verständlich tätig, aber es weiß noch nicht, dass es sein Verstand ist.
Mich interessiert der Jupiter-Zustand. Ist das dann der Zustand, wo die Bewusstseinsseele ganz herauskristallisiert wird, oder wird etwas über?
Es wird etwas über, ja, oh ja, es kommt noch was darüber. Also jetzt können wir es uns ja da schematisch aufschreiben. Wir haben einmal unten den physischen Leib, den haben wir schon vom alten Saturn, der ist jetzt noch immer weiter ausgebaut worden, bis zum festen Erdelement letztlich. Wir haben den Ätherleib. Wir haben den Astral. Leib. Wir haben jetzt das Ich. Alles bewusst los einmal. So, jetzt fängt das Ich an, den Astralleib umzuwandeln, zu individualisieren, zu etwas Eigenem zu machen. Bis jetzt haben wir ihn einmal verliehen bekommen als Produkt aus der Vergangenheit. Weil der Astralleib ist zum Beispiel schon auf dem alten Mond entstanden. So, wir bekommen es auf der Erde durch die Elohim noch weiter bearbeitet worden, aber das ist nicht unser Werk. Jetzt beginnen wir langsam unseren eigenen Astralleib zu bauen. Das heißt, wir beginnen ihn schöpferisch zu verwandeln. Und was dabei entsteht, nennt man dann das Geist selbst.
Und dabei hilft uns die Bewusstseinsseele.
Dabei hilft uns die Bewusstseinsseele.
Und Teil des Astralleibes.
Geist selbst. Für etwas selbst.
Die Teil des Astralleibes ist.
Ja, genau. Das soll andeuten, dass das umgewandelt wird. Und später mal wird der Ätherleib umgewandelt werden in den Lebensgeist. Was nichts anderes heißt, als dass wir den Ätherleib vollkommen individualisieren. Ja, im Prinzip, wenn wir ihn einmal vollständig entwickelt haben, können wir aus dem Nichts einen Ätherleib erschaffen. Wir sind nicht angewiesen darauf, die Elemente dazu aus der Ätherwelt zu schöpfen, sondern wir bereichern die Ätherwelt und das, was wir schöpferisch hervorbringen können.
Und dann können wir an verschiedenen Plätzen sein, mit unserem geschaffenen Ätherleib, meinst du das?
Naja, auch, ich meine, dass der Ätherlein nicht so sehr an den Raum gebunden ist und vor allem gilt das für einen Australier, den wir bringen, ist er noch mehr. Weil mit dem Ätherlein müssen wir aufpassen, dass er uns nicht abhanden kommt während des Erdenlebens zumindest. Weil wenn er da die Verbindung mit dem physischen Leib verliert, dann.
Aha, ich habe falsch verstanden, wir können bestehenden Ätherleib noch einen schöpfen, aus uns heraus.
Ja, so und wir können ihn umwandeln auch, eben so, dass er wirklich unserer wird. Und bei einer nächsten Inkarnation angenommen, ich meine, das spielt aber jetzt erst in einer sehr, sehr fernen Zukunft eine Rolle, angenommen, wir haben den Lebensgeist vollkommen entwickelt, dann können wir uns aus dem Nichts heraus einen eigenen Ätherleib erschaffen. Also angenommen, wir kommen zu einer Inkarnation herunter, was wir dann eh nicht mehr in der Form tun wie heute, aber nehmen wir das einmal an, dann könnten wir uns einen Ätherleib einfach aus dem Nichts heraus erschaffen, der unserer Individualität angemessen ist. Jetzt müssen wir auch beim Astralleib großteils noch, und das ist heute das große Problem in Wahrheit, das nehmen, was an seelischem vorhanden ist. Und aus dem schöpfen wir, so wie wir für den physischen Leib die physischen Stoffe der Umgebung aufnehmen müssen und nicht sagen können, schnippig erschaffe sie mir aus dem Nichts, so müssen wir die Lebenskräfte aufnehmen, die da sind, und die Seelenkräfte. Wir leben heute in einer Welt, die seelisch sehr verdunkelt ist, wo sehr viele negative Kräfte drinnen sind. Das heißt, jeder Mensch, wenn er zur Geburt heruntersteigt, hat das Problem, einen Astralleib zu bekommen, der eigentlich seinem Ich überhaupt nicht angemessen ist. Außer er ist schon so weit entwickelt, dass er schon so viel Geist selbst hat, dass er ihn zumindest wesentlich durchsetzen kann mit etwas, was er aus seinem eigenen, aus dem Nichts heraus entwickelt hat. Und umgekehrt kann man auch Negatives, jetzt erst, wenn ich diese Fähigkeit habe, auflösen. Weil erschaffen können aus dem Nichts heißt zugleich auch, etwas wieder zum Nichts zurückführen zu können. Und das ist für den bis jetzt hieße Läuterungsprozess, also Läuterung des Astralleibs, Befreien von überschüssigen Trieben oder so heißt, ich lagere sie aus. Im Grunde. Das heißt, ich scheide sie aus meinem Wesen aus, aber sie sind deswegen in der Welt da. Steiner schildert es so ganz dramatisch eigentlich in dem Zyklus über das fünfte Evangelium, wo er schildert die Essener-Einweihung. Und wo er ganz deutlich die Imagination schildert, die sind reine Asketen, die reinigen sich, die reinigen ihren Astralleib und bürden aber das, was sie ausscheiden, der Bevölkerung rundum auf. Und das heißt, sie steigen auf und drücken eigentlich dadurch ganz automatisch die anderen hinunter. Weil sie ihnen schlechter. Und es ging aber nicht anders damals, zu der Zeit. Weil diese Fähigkeit ist aus dem Nichts heraus zu erschaffen bzw. ins Nichts hinein zu verwandeln, noch nicht gegeben war. Das Ich war noch nicht so weit herinnen, dass es diese Fähigkeit entwickeln konnte. Jetzt wird es immer wichtiger, dass es also zumindest der Ansatzweise da ist. Und die Bewusstseinsseele ist die, die also in die Richtung schon hinschauen kann. Sie kann einerseits ganz auf die äußere sinnliche Welt schauen, und was wir dazu entwickeln müssen, ist ganz bewusst in die andere Richtung auch zu schauen und beides zu verbinden. Und vor der Aufgabe stehen wir heute, namentlich in Europa, stehen wir vor der Aufgabe. Weil der Westen entwickelt ganz das Bewusstsein nach draußen. Das ist zum Aufwachen notwendig und gut, aber es ist eine Einseitigkeit. Und das heißt, wir müssen lernen, ganz bewusst mit geistigen Erfahrungen umzugehen. Das muss nicht die gleich große Hellsichtigkeit oder so sein. Aber die Steiners Philosophie der Freiheit von mir aus, das Denken als geistige Realität zu erleben, die auch die als geistige Realität auch in der Welt gestaltend wirkt, diese Realität zu erfahren. Dann bin ich am ersten Zipfel, wo ich was Geistiges wahrnehme. Alles weitere ist dann nur eine Steigerung dieses Erlebnisses. Und wir haben aber heute genau
das Bewusstsein, das ist der Schatten von irgendwas. Also wir haben dieses schattenhafte Verstandesdenken, das wirklich immer mehr sich ans Gehirn krallt, obwohl das Gehirn eigentlich nur Hilfsinstrument ist, um sich der Gedanken bewusst zu werden. Das ist eine Krücke. Bewusstsein, das sich aufs Geistige richtet, muss sich von der Krücke frei machen gerade. Das heißt, wir müssen lernen, Gedanken auch noch bewusst erleben zu können, wenn wir uns dabei nicht aufs Gehirn stützen. Und den Unterschied erleben zu können. Wie ist es? Wie ist das Bewusstsein, wenn ich mich ganz auf mein Gehirnwerkzeug stütze? Wie ist das Bewusstsein im Denken? Rein im, das ist noch kein Hellsehen im eigentlichen Sinn. Wie ist das Bewusstsein anders, wenn ich mich nicht auf das Gehirn stütze? Diesen Unterschied zu erleben, das ist...
Kann man da an den Folgen des eigenen Denkens auch so Erkenntnis oder die Gewissheit
ja.
Des Geistigen erfahren?
Ja. Also richtig, wenn man das erlebt, ich meine, dann ist es keine Zweifelsfrage mehr, dass der Mensch also nicht nur ans Physische gebunden ist und mit dem Physischen vergeht, sondern dann ist das, was darüber hinausgeht, Erlebnis. Dann erlebt man, dass man auch unabhängig davon existieren kann. Und das ist schon ein riesiger Schritt. Das ist schon ein ganz riesiger Schritt.
Wenn man sich sicher ist, dass das die Folge des eigenen Denkens
ja,
ist.
Ja.
Oder?
Ja.
Zweifelsohne.
Ja, dann ist es zweifelsohne. Und das ist aber zweifellos auch schon mehr, als die meisten heute erleben in der Regel. Und da müsste man aber hinkommen. Das ist der allererste Anfang. Das ist das, was Steiner in seinen allerersten philosophisch erkenntnistheoretischen Schriften beschreibt. Da fängt es an. Also dieses Gewissheitserlebnis, das darin auftaucht. Und wenn man das hat, ist alles andere, kann man zu dem anderen viel leichter Vertrauen natürlich auch bekommen, was der Steiner sagt. Weil man dann das prinzipiell erlebt und dann sieht man, das ist eigentlich nur eine Steigerung dessen jetzt, also eine Verdichtung. Dann verdichtet sich halt das Denken bis zur Imagination dann irgendwann. Das heißt, es wird bildhaft und drückt im Bild dann noch konkreter aus, dieses Erlebnis. Aber der entscheidende Schritt ist der, dass es mir überhaupt gelingt, es loszulösen vom Gehirn und mir dessen bewusst zu werden. Weil vor der Zeitenwende überhaupt, also so namentlich bevor noch die Verstandes- und Gemütszelle entwickelt war, hatten die Menschen durchaus auch ein Bewusstsein, das nicht ans Gehirn gebunden war. Nur sie hatten noch nicht genügende Bewusstseinszelle entwickelt, um das so bewusst und klar erfahren zu können, wie wir das heute erfahren können. Sondern da haben sie eher das Gefühl gehabt, ja, ich tauche da in irgendwas Geistiges ein, das erlebe ich, das ist mir vielleicht sogar realer als die Sinneswelt, aber ich verliere mich dort auch. Was sogar ein freudiges Gefühl ausgelöst hat, also weil ich mich verbinde mit einer höheren Welt, irgendwo, in der ich mich erlebe, aber ich verliere mich. Und heute finde ich mich gerade erst so richtig dann, als ich, nämlich als mit dem Bewusstsein, dass das Ich was Geistiges ist. Und daher nicht der Zerstörbarkeit von all diesen Gliedern, weil bis zum Astralleib hinauf ist alles vergänglicher Natur. Bis ins Seelische hinein geht es. Also eine Empfindungsseele ist praktisch zum größten Teil der Vergänglichkeit unterworfen. Verstandesseele, ein größerer Teil, durchaus. Bewusstseinsseele, alles was nur Bewusstsein nach außen ist, hat auch keinen Bestand, löst sich auf. Also es ist nur der Teil, der da vielleicht schon geistige Gesetzmäßigkeiten denken kann und der sich da ganz bewusst erfassen kann, der Teil, der gehört bereits zu dem, was beständig bleibt, egal was, da kann der ganze Kosmos zugrunde gehen, das bleibt.
Was ich bewusst erlebe, was ich bewusst in mir erleben kann,
ja.
Das bleibt.
Ja. Weiß das selbst dann.
Ja, also was bleibt, und zwar wo ich bewusst erleben kann, ist als meine Tätigkeit auch noch dazu. Also das ist eben im Denken ist das zunächst einmal der erste Zipfel, wo ich bewusst meine eigene geistige Tätigkeit erlebe. Und erlebe, dass sie völlig voraussetzungslos ist. Daher, das ist eben kein Denken, das man in einer Schule erlernen kann. Weil was man in den Schulen lernt, im Prinzip sind Vorurteile. Das heißt, wie hat wer vorher gedacht und jetzt lernt es auch so zu denken. Und wir müssten eigentlich lernen, viel mehr die eigenen Gedanken zu entwickeln, in denen sich aber dann, das ist nämlich das Paradoxon, gerade die Gesetzmäßigkeiten der Welt auf individuelle Weise ausdrücken. Je individueller, je eigener meine Gedanken sind, die entwickle, desto mehr drücken sie das Geistige an sich aus, das hinterm ganzen Kosmos steckt. Das ist das Paradoxon. Weil es ist, wie soll ich sagen, es ist immer so, wie wenn ich die ganze geistige Welt in Wahrheit hernehme, zusammenknüll, ins Nichts hineinwerfe und aus dem Nichts schöpferisch das Ganze wieder neu heraushole. Und da hat es einen neuen Einschlag dazu. Aber es ist aus dem Ganzen geschöpft. Es ist nicht irgendein Geschehen, ist das am Rand des Kosmos passiert, sondern es erfasst eigentlich alles. Auch wenn wir das jetzt natürlich lang noch nicht alles zugleich bewusst überschauen können, sondern wir überschauen nur den Punkt dann irgendwo, was einmal herauskommt. Aber in Wahrheit, darum heißt es auch schöpferisch. Und ist aber trotzdem nicht nur, ich nehme was und gebe es halt wieder unverändert her, sondern ich nehme es und tue aber was damit. Das heißt, in dem Moment, wo ich schöpferisch etwas hole aus der geistigen Welt, bringe ich auch etwas Neues damit in die geistige Welt hinein. Es geht gar nicht anders. Ich bringe sie einen Schritt weiter. Das heißt, schon jeder Erkenntnisschritt ist zugleich ein Tätigsein im Geistigen bereits. Es ist nicht nur ein passiv was aufnehmen, sondern es ist ein Weitergestalten. Mit meinem winzigen, und egal wie winzig er ist, aber mit meinem individuellen Beitrag. Es geht gar nicht anders.
Und das Gegenpol dazu ist, dass man eben mit seinen Gedanken, diesen schöpferischen Gedanken, auch verheerende Folgen erfahren kann. Oder?
Wie meinst du das jetzt?
Naja, wenn ich beobachte, dass ich mit meinem Denken etwas angerichtet habe und es erkenne, was nicht begrüßen ist.
Ja.
Das ist das Der Gegenpol.
Das ist der Gegenpol, ja. Das ist der Gegenpol. Ich meine, wir stehen halt immer in diesen beiden Polaritäten drinnen. Wenn etwas wirklich rein aus dem Geistigen herausgeholt wäre, dann würde es kein Unheil anrichten, weil dann ist es eben wirklich aus dem Ganzen der Welt und aus der Gesetzmäßigkeit der gesamten Welt herausgestaltet. Nur gelingt uns das halt praktisch nie. Das ist das Problem, oder sehr selten, in voller Reinheit. Aber das ist das, was dem zugrunde liegt, was Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit des moralischen Intuition oder ethischen Individualismus schildert. Wenn ich einen Impuls wirklich rein aus dem Geistigen schöpfe, ist es nicht möglich, dass ich damit in Konflikt mit der Weltentwicklung komme. Ich kann vielleicht in Konflikt kommen mit den Menschen, die aus ihren egoistischen Bestrebungen das nicht wollen, das wahrscheinlich sogar, aber es wird in jedem Fall mit der Weltentwicklung nicht nur verträglich sein, sondern es wird sie ein Schrittchen weiterbringen. Es geht nicht anders. Das Problem ist nur, dass wir meistens halt das nie ganz rein nur aus dem Geistigen schöpfen, sondern dass halt alles mögliche andere auch mitschwimmt. Also in der Praxis hat es dann halt, mit dem muss man rechnen, daher ist das einfach ein Ziel, wie jeder Idealismus ein Leitstern ist, aber man darf nicht glauben, morgen kann ich das eins zu eins umsetzen und bin dann schwer enttäuscht, wenn es nicht so funktioniert. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass eben das ein weiter Weg ist, bis uns das gelingt. Aber das macht ja nichts. Man muss sich auf den Weg begeben. Dann führt es in die richtige Richtung mit Sicherheit. Und es wird auch sicher keinen Weg geben, der uns jetzt alle Leiden erspart, die da zu ertragen sind, weil wir halt noch Fehler machen. Ich meine, sicher hat man einen gewissen Einfluss darauf, wie weit man ins Fettnäpfchen tritt oder nicht. Da muss man halt an sich arbeiten. Also auch in diesem Sinne kann man ja auch das Schicksal durchaus beeinflussen, in welcher Art es sich auswirkt. Weil wenn ich bewusst und freiwillig eben die Aufgabe, die ich lernen soll durch das Schicksal, auf mich nehme, dann kann es in einer anderen Weise gestalten, als wenn ich stur immer mich wehr dagegen, bis ich schließlich dann so einen Vögel vor die Füße geworfen bekomme. Bis ich es endlich kapiere, bis es nicht mehr anders geht, als sich damit auseinanderzusetzen. Und die Leute lieben es ja so, Slalom zu fahren um die Probleme herum. Und damit schadet man sich. Also nämlich auch wenn ich es nur aus der Perspektive des Leidens, das man sich selber zufügt, dann dadurch nehme. Weil je länger ich den Slalom mache vorbei an all den Problemen, die ich eigentlich bearbeiten müsste, umso schwerer werden sie zu lösen. Und umso mehr Leiden werde ich dabei auch erfahren. Aber das ist halt das Schwierigste heute, dass die Menschen aus eigenem Wollen etwas tun. Nicht, weil es ihnen wer aufzwingt oder weil wer gesagt hat, du musst, sondern aus eigenem Wollen es tun. Das ist das Schwierigste in Wahrheit. Und wenn man sich die Welt anschaut, es ist ja so, dass das meiste sind Dinge, die wir tun, weil wir es müssen, weil es halt der Beruf verlangt oder weil wir was essen müssen, also müssen wir das tun. Und es gibt halt gewisse gesellschaftliche Konventionen, dann tun wir es halt so und da sind wir total fremdbestimmt im Grunde. Und aus eigenem was hineinzubringen, da fangen wir an, dann wirklich Geist selbst zu entwickeln. Da fangen wir erst an. Und da stehen wir aber jetzt drinnen irgendwo. Und vor der dringenden Notwendigkeit, aber da brauchen wir uns noch nicht so viel Sorgen machen. Da haben wir noch sehr große Unterstützung auf dem Gebiet. Aber hier wird es immer mehr zu unserer Aufgabe. Und wenn nicht, dann sind es diese Kräfte, also heute namentlich, also wo die, und alles natürlich da unten, wo die Widersacherkräfte hineinwirken. Also da besonders die luziferischen, die alemannischen und die Asuras bis ins Physische hinein. Einerseits haben sie knapp an den Todtag heran, reichen an den Tag heran. Nämlich, sie knabbern an das heran, was die physische Basis, nämlich unseres Ich-Bewusstseins ist. Und wenn uns die geraubt wird frühzeitig, dann haben wir zwar unser Ich, aber wir entwickeln nicht genug Bewusstsein damit. Das ist das Problem. Und wenn wir uns das nächste Mal, ich glaube heute nicht mehr, kurz andeuten kann man es. Also, da nämlich in der Erdenwelt passiert noch etwas. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, als diese Verdichtung zunächst einmal zum Wärmeelement auch stattfand, hat sich auch das herausgebildet, was die untersten drei Zonen später des Erdinneren werden. Und das ist der Bereich, von wo aus die Widersacherkräfte in gewisser Weise wirken. Und das waren also die drei Bereiche, die korrespondieren auch mit den untersten drei Höllenkreisen beim Dante, die er schildert in der Göttlichen Komödie. Und dort, wo es also am ärgsten ist, also die Eishöhle da unten und dann dieser achte Höllenkreis mit diesen 10 Sacktälern, wo also das alles so zersplittert ist, so unübersichtlich wird die Geschichte. Und Dann noch der sogenannte Erdenspiegel, das würde dem 7. Höllenkreis entsprechen. Das ist dort, wo die Gewalttäter sind. Also Gewalt gegen das Du, gegen das eigene Ich oder gegen das Göttliche, also gegen das Geistige überhaupt. Das ist die schlimmste Sache. Das geht aber jetzt weiter. Es geht jetzt weiter, indem sich jetzt wieder zunächst einmal drei weitere Schichten ausbilden. Also gerade wenn sich dann auch die Sonne beginnt abzutrennen, beginnt im Erdinneren sich das auch weiter zu differenzieren, es entstehen drei weitere Schichten dazu. Das sind also die mittleren Bereiche. Also das heißt, das wird entsprechend im 4., 5. und 6. Höllenkreis. 6. Höllenkreis, die Stadt Dies, wenn ihr euch erinnert, das ist, wo die da in den Särgen rösten und so weiter. Das ist das, was Steiner dann nennt, die Feuererde. Da ist pure Willenskraft drinnen, aber verzehrende Willenskraft drinnen. Also, und die einen ganz großen Einfluss zum Beispiel hat auf solche Dinge wie Naturkatastrophen. Nämlich auf dem Umweg aber auch, was sich seelisch bei den Menschen abspielt. Das hat sehr wohl einen Einfluss. Das wirkt auf diese Feuererde ganz besonders stark und die wirkt wieder zurück auf die Naturkräfte. Und ist im Übrigen das Reich Ahrimans. Das eigentliche Reich Ahrimans. Man denkt immer, der Ahriman müsste in der Eishöhle sitzen unten. Er sitzt aber gerade in der Feuererde. Es ist oft so, dass es gerade das Gegenbild ist. In der Eishöhle unten sitzen eigentlich die Asuras. Sitzen die Asuras, die aus der alten Saturnwelt, aus der Wärmewelt kommen, die sitzen in der Eishöhle. Also die können sich dort ausfrieren, sozusagen. Aber es ist für sie die einzige Chance, mit der Entwicklung weiterzugehen. Auch. Und Ahriman sitzt also in der Stadt Dies, wenn man so will. Mit dem hat das zu tun. Naja, ich denke, das werden wir uns das nächste Mal genauer anschauen. Ich glaube, jetzt schwirrt er hier schon der Kopf.
Ja,
es ist sehr kompliziert, die ganze Geschichte, aber niemand hat gesagt, dass die Erdentwicklung einfach ist. Und die geistige Entwicklung, es ist sehr kompliziert. Also wir beschäftigen uns jetzt seit über 150 Vorträgen mit der ganzen Geschichte und wir gehen jetzt ganz entscheidende Sachen, weil es darum geht, wie die Widersacher wirken, wie wir in Verbindung sind mit ihnen, wie das in Verbindung mit der ganzen Natur ist, wie das dann auch ins soziale Leben aber auch hineinwirkt. Und das geht nämlich alles über diesen Umweg mit dem Erdinneren. Also das heißt mit den Kräften der Hölle, wie wir mit denen umgehen. Ob wir etwas von dem auflösen oder uns treiben lassen von dem. In jedem Fall müssen wir uns in irgendeiner Form damit auseinandersetzen. Darum empfinde ich den Dante so modern eigentlich jetzt und so gegenwärtig. Ja, gerade dieses Thema. Weil es geht dann letztlich darum, wir müssen diesen Bereich erlöst haben bis zum Ende der Erdentwicklung. Aufgelöst haben. Erlöst heißt aufgelöst haben in gewisser Weise. Dann kann das Ganze da steigen, weil diese neuen Hierarchien, wenn man es abzählt, sind es neun, die sind das Spiegelbild von den letztlich neun Stufen, die da nach unten gehen. Wir stehen als Menschen da auf der Erdoberfläche und über uns dann Engel, Erzengel und so weiter. Da geht es in die kosmischen Sphären hinauf, in immer weitere Sphären hinauf. Auch wieder über neun Sphären bis dann als zehntes etwas jenseits aller Sphären ist. Was aber korrespondiert mit dem Menschen oder korrespondiert im Grunde mit dem Punkt in der Mitte, mit dem Erdmittelpunkt selbst. Das korrespondiert mit dem Allerhöchsten und wir müssen nur das wieder, ja, wir müssen einmal mit unserem Bewusstsein bis da hinunter kommen, um andererseits oben ganz hinaufkommen zu können. Also,
So eine Kurzfassung der göttlichen Komödie, der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Und das ist wirklich so schön ja geschildert. Er muss durch den Erdmittelpunkt durch und dann kann er erst hinauf. Und das heißt aber auf dem Weg eben auch diesen ganzen Bereich zu verhandeln.
Das nächste Mal erzählst du uns, wie geht man dem Punkt entgegen?
Ja, ja. Naja, Bewusstsein einmal entwickeln ist ganz wichtig. Eben auch für das, was da unten ist. Es steckt im Schulungsweg ein Anthroposophisch so eigentlich überall drinnen im Wald. Das ist nur so, dass es Steiner teilweise sehr vage nur andeutet oder sehr leise. Wenn man genau liest, steht es eh genau drinnen. Aber weil er genau wusste, zu seiner Zeit, die Menschen sind noch nicht so weit, sich mit den Kräften so ganz ungeschminkt auseinanderzusetzen. Und wir müssen jetzt schon einen Schritt weiter gehen. Wir müssen uns an die mit Bewusstsein heranwagen. Und dabei aber die Festigkeit des Ich nicht verlieren, weil sonst ist die Gefahr, dass die Herrschaft über uns bekommen. Das ist immer das Zweischneidige daran. Und vieles, was sich in der Welt abspielt, steht unter der Herrschaft dieser Kräfte und spült das Ich weg. Und wenn wir uns aber nicht da irgendwie natürlich sozusagen Schritt für Schritt und trittsicher hineinwagen, dann werden wir auch auf der anderen Seite weggespült. Also das ist halt eine ganz, ganz große Aufgabe. Und das sollte vor allem uns Anthroposophen sehr bewusst sein, dass wir da sehr genau hinschauen müssen. Eben auch, welche Kräfte sind da in uns, die mit diesen Kräften verwandt sind, weil es sind genug drinnen. Und weil manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht so gern gesehen wird. Weil es natürlich nicht die schönen Seiten sind. Wenn ich nur über die Hierarchien darüber spreche, ist es viel angenehmer und viel schöner und sich sozusagen damit zu verbinden, soll man ja auch. Und diese Verbindung soll man mitnehmen, aber man muss das unten sehen, was zu bewältigen ist noch. Das ist unsere eigentliche Aufgabe. Also gerade im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Darum noch einmal, ich bringe immer wieder den Spruch von Steiner, er sagt, es gibt keinen Menschen heute des Bewusstseinsseelenzeitalters, der nicht zu jedem, auch dem schlimmsten Verbrechen fähig ist. Keinen, der nicht dazu fähig ist. Steckt in uns allen drinnen. Das heißt nicht, dass es ausbricht. Aber das heißt auf der anderen Seite auch nicht, dass es schon bewältigt ist. Weil unter entsprechenden Bedingungen könnte es sehr wohl ausbrechen. Wir haben es noch nicht bewältigt. Nur weil es jetzt schläft in uns. Und wir müssen, bevor es also selbsttätig aufwacht und tätig wird, müssen wir lernen, es bewusst anzuschauen. Wir müssen lernen, dafür aufzuwachen. Im Grunde ist damit schon der größte Schritt getan, diese Kräfte zu bannen. In dem Moment, wo ich sie voll im Bewusstsein habe und mit vollem Bewusstsein überschaue, sind sie harmlos. In dem Moment können sie nichts mehr tun. Sie können eigentlich nur dort etwas tun, wo wir uns das Bewusstsein benebeln lassen und plötzlich nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt mein Ich, das das will, oder ist das ganz was anderes? Dann verlieren wir die Herrschaft darüber. In dem Moment, drum, zum Beispiel gegenüber Ahriman, wie es im Mysteriendrama steht, das Mittel zur Erlösung Ahrimans ist, dass sein Wesen sich im klaren, bewussten menschlichen Denken spiegelt. In dem Moment ist er nicht nur nicht mehr gefährlich für den Menschen, sondern er wird erlöst. Das heißt, von seiner Aufgabe, die er jetzt hat, nämlich den Menschen im Weg zu sein, halt mit seinen Hindernissen entbunden. Weil dann ist die Aufgabe erfüllt. Und er wird so lange anpochen daran. Das ist klar. Und
Was eben nicht heißt, dass nicht die luziferischen Kräfte auch noch ganz stark da sind und auf der anderen Seite die Asuras auch schon ziemlich ihr Kopferl herausstecken. Also wir haben sie jetzt im Grunde schon noch wesentlich stärker als zu Steiners Zeiten mit dieser Trinität von Widersacherkräften zu tun. Das ist also innerhalb der letzten 100 Jahre oder so gewaltig angewachsen. Und die stecken als Triebkraft schon immer stärker im Hintergrund. Ich meine, es ist zwar sicher jetzt so ab der Jahrtausendwende ein starker arimanischer Schub, aber hinter dem steckt auch schon der asurische Impuls letztlich. Und das heißt nichts anderes, als wir müssen da schon ziemlich tief hineinschauen mit dem Bewusstsein in diese Schichten da unten. Also über den luziferischen, über den arimanischen Bereich letztlich schon. Das heißt über die Stadt dies hinaus schon. Müssen wir im Grunde schon das Auge werfen. Und die auch in uns entdecken, diese Kräfte. Ganz schonungslos. In dem Moment sind sie harmlos. Das ist der Punkt. Wenn sie wirklich erkannt sind, ab dem Moment sind sie harmlos. Nur bis es halt so weit ist, dass man nicht das Bewusstsein verliert auf dem Weg.
Was ist noch der Impuls von den Armen, was so ist?
Naja, die Asuras treiben es letztlich bis dahin, dass der physische Leib so auch verändert wird, dass das Ich in letzter Konsequenz gar nicht mehr richtig eingreifen kann. Daher dieser interessante, also da sieht man immer, was beim Dante drinnen steckt, wenn er da im achten Höllenkreis da den Bruder Alberigo auftreten lässt, der da im Eis festsitzt und der Dante dann, also den Namen hört, ganz erst, ja, bist du denn schon gestorben? Nein, er ist noch nicht gestorben, er ist noch auf Erden, er hat das alles noch. Nur das Ich ist nicht mehr dabei, da sitzt ein Dämon drin, der die Hüllen zerschleißen tut, so wie es beim Dante heißt. Das heißt, das ist eine reine Besessenheit im Grunde. Das Ich hat keine Möglichkeit mehr in den eigenen Körper hineinzukommen. Oder nur mehr eine geringe Möglichkeit, nehmen wir so eine Zwischenstufe. Und das heißt, es fängt damit an, heute ganz massiv, dass schon einmal die Gehirnstruktur so verhärtet wird durch ein einseitiges Denken, dass das Ich es nicht mehr schafft, hineinzukommen in Wahrheit. Das heißt, dann beginnt sich das zu verwirklichen, was die materialistische Naturwissenschaft behauptet, das Gehirn denkt. Dann laufen tatsächlich Prozesse ab, die sich auch in Gedankenformen dann im Bewusstsein widerspiegeln, die rein das Gehirn selber macht. Vorher hat es einmal das Denken, das Wirkliche, das durchs Ich gebracht, einmal gebaut, aber das ist immer mehr verfestigt worden, jetzt läuft das einfach automatisch weiter. Das ist wie eine Schallplatte, die jetzt immer wieder abläuft. Halt mit Variationen, so dass man es nicht erkennt, aber es ist eigentlich kein Denken mehr. Sondern es ist eine Fülle von Gedanken, die, wenn man will, eingegraben sind dem Gehirn und die laufen jetzt selbstständig ab in allen möglichen Kombinationen. Das ist kein Ich mehr, das das wirklich unter Kontrolle hat. Das heißt, es läuft ab nach den Schemata, die eingelernt sind und das ist ein Phänomen, was wir sehr stark haben und was sehr stark ins Bildungssystem verankert wird. Das ist das Problem. Unser Bildungssystem ist ein Handlanger der Asura-Seite. Ich sage das ganz bewusst jetzt. Das ist natürlich den Menschen, die diese Bildungsprogramme und so weiter machen, nicht bewusst. Aber es dient absolut den Asura. Das fängt von der Hochschule an und geht dann bis zum Kindergarten runter im Grunde. Und will eigentlich die Menschen trainieren auf etwas, wo dieser Automat sehr gut funktioniert. Punkt. Und dann ist das Ich draußen.
Das wollen die erreichen.
Gut, das Ich ist draußen oder teilweise nur drinnen in diesen Leibern darunter. Ja. Ja? Ist es jetzt in Form von Bewusstsein in der Eishölle, sagen wir?
Ja.
Weil der Leib lebt ja noch. Das heißt, nur das Bewusstsein des Ichs ist in diesem Bereich.
Ja. Ja, 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 aber der Punkt ist, ich meine, das Ich erlebt dann als quälendes eigentlich das, dass es sich nicht weiterentwickeln kann. Es schwebt da sozusagen zwischen den Welten. Es bräuchte eigentlich jetzt für seine Entwicklung das ganze Werkzeug noch. Es bräuchte auch das physische Gehirn, aber eben um mit dem wirklichen Denken einzugreifen und es umzubauen beständig. Das tut nämlich das Denken. In Wahrheit, wenn es ein lebendiges Denken ist, sieht man, wie die Nervenverbindungen umgebaut werden. Weil es entsteht zwar nie mehr neue Nervenzellen, aber neue Nervenverbindungen. Das wird durchs Denken gemacht, in Wahrheit. Also man kann zuschauen, wie eigentlich das Denken das Gehirn umbaut. Wenn ich aber jetzt immer nur bestimmte Gedankengänge zulasse, weil die halt vorderen Bildungssystem und dann werden nur ganz bestimmte Bahnen immer wieder gebildet und ausgetreten, bis auf diesen Bahnen eigentlich das Denken selbstständig fortrollt. Das heißt, die Gedanken eigentlich, die fertigen. Das ist wunderbar praktisch, weil das ist dann wie fast wie ein Computer, wo ich was eingespeichert habe und auf Knopfdruck läuft das Programm ab. Und das können sehr komplexe Programme sein, aber das ändert nichts daran, dass das dann ein Gehirnautomat ist. Und das Ich steht eigentlich drüber und sagt, ich kann in das nicht mehr eingreifen und ich müsste doch aber eigentlich gerade durch dieses Eingreifen selber lernen und mich weiterentwickeln. Weil es als rein geistige Wesenheit sind wir noch nicht so weit, dass wir ohne dieses Hilfsmittel uns weiterentwickeln können. Das ist das Problem. Wir lernen einmal daran, dass wir das alles umbauen. Wenn wir mal alles umgebaut haben, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Aber solange wir damit nicht fertig sind, brauchen wir, sonst kommt das Ich nicht weiter.
Dann gibt es keine Auferstehung für dieses Ich.
Ja.
Sozusagen.
Ja, genau. Genau. Richtig. Weil letztlich Auferstehung hat damit zu tun, dass das alles durchs Ich so umgebaut wird, dass das Ich sich das selber schaffen kann, seiner Individualität gemäß bis zum Physischen. Das dann natürlich nicht so stofflich ist, wie wir es jetzt kennen, aber trotzdem physisch ist. Also das heißt, das Ich wird von seiner Zukunft abgeschnitten. Es ist jetzt ein geistiges Wesen, das zwischen den Welten schwebt irgendwo. Und was ist die nächste Folge? Dann ist die nächste Folge, dass wenn wir mit unserer Entwicklung nicht fertig werden, was wird dann aus uns? Widersacher, genau. Dann haben wir die nächste Generation Widersacherwesenheiten. Noch die ganz Jungen heute, aber immerhin. Und das heißt, wir fangen dann an, da die alle runterzuziehen auch. Mal die Engelwesenheit, die jetzt mit uns stark verbunden ist, weil wir sie hemmen in ihrer Entwicklung und so geht es weiter. Und das wird natürlich mit einem Teil der Menschheit auch passieren, das wird wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein, so wie es in der Vergangenheit nicht aufzuhalten war. Nur die Frage ist, wo das Gleichgewicht ist irgendwo.
Die uns wieder helfen werden in Jupiter, daran zu stoßen und weiterzukommen.
Ja, natürlich. Es ist schon klar, es wird alles seinen Sinn haben und es wird auch noch lange eine Möglichkeit geben, dass letztlich zum Schluss, wie es eben auch sein sollte, alle, auch die Widersachermächte, wieder eingegliedert werden in die Entwicklung. Das wird also zumindest bis zur vorletzten kosmischen Entwicklungsstufe noch möglich sein. Und wäre eigentlich auch das Ziel. Aber wir sind gefordert jedenfalls. Ziemlich. Und die Uhren ticken immer schneller. Aber man muss sich nicht schrecken, ich meine, es liegt schon was im Stammeln, sich zu versuchen, sich das zu Bewusstsein zu bringen. Mehr ist es ja zunächst nicht, aber einen Zipfel muss man anfangen. Und es wirklich auch konkret aufs eigene Leben beziehen, das ist das Wichtige, es nicht nur als abstrakte Wahrheit zu nehmen, sondern zu schauen, wo betrifft mich das jetzt wirklich mich selbst ganz konkret. Und wo sind meine Bereiche, meine Besonderen zum Beispiel. Auch wenn ich an der Oberfläche ganz brav bin. Und vielleicht noch drei Stockwerke darunter auch noch ganz brav bin, aber vielleicht auf der vierten Ebene spitzt er sich ab. Angenommen. Und ohne. Man muss sich nicht deswegen schlecht fühlen oder Ding. Es geht uns allen so. Aber natürlich muss man es ertragen lernen auch, dass wir das noch in uns haben. Und das ist aber die einzige Chance, dass wir den Weg schaffen, dann auch höher wirklich aufzusteigen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht.
Ja, dir auch. Es gibt aber einen guten Grund, positiv zu sein.
Ja.
Weil mit jedem Jahr steigt unsere Erfahrung.
Ja, ja, absolut, ja, ja, sicher.
Jetzt hast du Geburtstag gehabt.
Ja.